Habt ihr schon mal ein junges Rind hochgehoben? Ja, das ist ganz schön schwer. Oder 25 volle Getränkekisten voller Wasser. Und zwar auf einmal heben, ne? Oh, ja. Oder habt ihr alleine ein Sofa gestemmt? Natürlich so ein Dreisitzer mit Metallrahmen. Auch nicht einfach. Ich weiß, das klingt jetzt etwas verrückt. Pflegekräfte machen das jedoch tatsächlich täglich. Mehrfach. Jetzt werfen die keine Kühe hin und her. Ein junges Rind und die anderen erwähnten Gegenstände, die wiegen alle ca. 250 Kilogramm. Ja, und so schwer ist auch der Patiententransport mit Betten. Das ist körperlich herausfordernd. Und Krankenhausbetten oder auch Dialysegeräte und mobile Personenlifter, die sollten das Pflegepersonal eigentlich nicht zusätzlich belasten, also unhandlich oder schwergängig sein. Ich bin Ralf Potzus und vor 2,5 Jahren, da habe ich in einer Herzschlagfolge medizinische Geräte getestet. Ja, die müssen stabil sein, alles Mögliche aushalten und verlässlich funktionieren. Und das nicht nur für die Menschen, die damit behandelt werden. Es muss auch für die Pflegekräfte leicht zu bedienen sein. Regelmäßig 250 Kilogramm oder sogar mehr bewegen, das ist eine Herausforderung für das Muskel-Skelett-System. Darum schaut die BGW hier besonders genau hin und testet medizinische Geräte. Das habe ich dann ja auch gemacht. Ich war bei Herzschlag im Krankenhaus im BG-Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin. In der Podcast-Folge Medizinprodukte auf dem Prüfstand. Hört nochmal rein. Die BGW-Tests sollen Kliniken und Pflegeeinrichtungen bei der Auswahl von geeigneten Geräten und Produkten helfen, damit diese perfekt zu den Beschäftigten passen. Mit solchen Untersuchungen weiß man dann, was gut oder schlecht ist. Ja, und schlecht sollte es bei der ohnehin schon oft herausfordernden Arbeit auf jeden Fall nicht sein. Was eignet sich für den Praxisalltag? Welche Geräte unterstützen das Personal wirklich? Ja, und was sollte es nicht mehr so in Gesundheitseinrichtungen geben? 3 BGW-Tests habe ich für euch heute. Einmal die sogenannten Bad Mover, dann habe ich einen Test zu Sicherheitsgeräten und Abwurfbehältern und als drittes Kühlwesten.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.
Vier von 5 Beschäftigten in Deutschland haben Rückenprobleme. Ja, und der vierte, der vermeidet es wahrscheinlich nur, sich zu bücken. Man kann es ihm nicht verübeln. Das sind echt viele Betroffene. Rückenbelastung, die gilt es also besonders im Job zu vermeiden oder so erträglich wie möglich zu machen. Bei mir sind jetzt 2 Tester, welche Produkte ganz genau unter die Lupe nehmen und deshalb können sie uns auch verraten, wann der Daumen hoch geht oder runter. Oder wo er geklemmt wird. Hallo Lorenz Müller und Dr. Nils Hinricher. Beide sind von BGW Test und sie sind BGW-Referenten bei Modellvorhaben und Kongresse in Berlin. Schön, dass ihr da seid.
Hi Ralf.
Hi Ralf.
Mit BGW Test erhalten Gesundheitseinrichtungen Unterstützung beim Produktkauf. Lorenz, wir kennen uns bereits seit unserer letzten gemeinsamen Testfolge. Sag bitte nochmal kurz, wie wichtig ist die Beschaffung geeigneter Medizinprodukte? Worauf sollte man achten?
Ja, schön, dass wir uns mal wieder austauschen können, Ralf. Du hast es bei der Einleitung ja eigentlich gesagt. Medizinprodukte oder Produkte sollten nicht belasten. Das ist schon so, dass Pflegekräfte und das Personal genug zu tun hat. Da sollen die Produkte nicht auch noch stören. Das ist jetzt so, wir im Büro, wir bedienen vielleicht mal einen Laptop und einen Drucker, der uns dann schon echt dolle nervt. Im Krankenhaus.
Und der kann richtig dolle nerven, der Drucker.
Genau, der kann. Eigentlich meidet man ihn schon. Das ist ja so der Mitarbeiter, die Mitarbeiter, wo man eigentlich gar nicht mehr hingehen möchte. Und im Krankenhaus, in den Pflegeeinrichtungen ist es so, die bedienen nicht nur einen Drucker und einen Laptop, sondern ganz, ganz viele Produkte. Du hast gerade schon gesagt, ein Dialysegerät, ein Krankenhausbett, ein Lifter, aber auch Spritzenpumpen. Das heißt, die müssen wirklich mit vielen verschiedenen Produkten umgehen können. Und wenn dann nur eins stört, ja, dann ist die Arbeit noch mal schwerer, als sie eigentlich sein sollte.
Was könnt ihr über den bisherigen Verlauf von BGW-Tests sagen? Was ist seitdem passiert und wie kommt das an?
Ja, passiert ist eine Menge. Wir haben jetzt Nils noch als Kollegen mit dabei. Uns gibt's jetzt mittlerweile seit 10 Jahren und wir haben in den letzten Jahren 5 weitere Tests veröffentlicht, seitdem wir uns gesehen haben. Und wir sind mit dem Verlauf wirklich sehr zufrieden. Das heißt, wir bekommen positives Feedback zum einen von den Betrieben, dass sie es wirklich nutzen können, die Ergebnisse. Wir bekommen es BGW intern auch, dass gerade auch die Aufsichtspersonen von uns gerne mit den Ergebnissen arbeiten in der Beratung. Und tatsächlich auch kriegen wir gutes Feedback von den Herstellern, dass die sagen, es ist wirklich gut, dass ihr das macht, dass ihr uns auch vergleichend unabhängig prüft.
Welche zentralen Erkenntnisse konntet ihr bislang aus diesen ganzen Produkttests gewinnen?
Eine spannende Erkenntnis, was wir uns vorher auch nicht so richtig gedacht haben, ist eigentlich, dass wir immer was finden. Das haben wir am Anfang nicht gedacht, weil auch gerade Medizinprodukte ist ein regulierter Markt. Die Hersteller testen die Produkte eigentlich vorher auch. Und es ist schon so, egal welches Produkt wir testen, ob es Dialysegeräte sind, Bedmover, es sind immer gute Produkte dabei und es sind immer sehr schlechte Produkte dabei. Und diese Spannweite macht es auch eigentlich total spannend.
Jetzt nehmen wir uns mal 3 Tests von euch genau vor. Starten wir mit dem am Podcast-Anfang erwähnten schweren Betten. Krankenhausbetten zu bewegen gehört für Pflegekräfte zum Tagesgeschäft. Sogenannte Bedmover können die Beschäftigten unterstützen. Was sind eigentlich Bedmover und taugen die Dinge auch in der Praxis?
Ja, vielleicht erstmal dazu, was sind Bedmover? Bedmover sind quasi große Maschinen. Man kennt es doch vielleicht aus dem Logistikbereich, Ameisen oder Hubwagen. Die werden an das Bett quasi dran montiert oder mit dem Bett verbunden und helfen dann beim Schieben. Die haben meistens einen dicken E-Motor, einen relativ starken Motor und dann können die Pflegekräfte mit dem Bedmover das schwere Krankenhausbett bewegen. Und da gibt es unterschiedliche Arten. Also es gibt welche, da steht man auf so einer Plattform und steuert dann das Bett mit dem Bedmover mit dem Joystick. Macht doch tatsächlich relativ viel Spaß.
Bist du schon mit gefahren so, ne?
Ja, wir mussten natürlich auch unseren Testparcours, vielleicht kommt man da später noch zu, ausgiebig testen. Und das macht schon Spaß. Und dann gibt's welche klassisch aus der Logistik mit einer Deichsel und dann zieht man das Bett hinter sich her. Und wir hatten noch einen Hybriden im Test, also wird das quasi das Bett gezogen, aber die Pflegekraft steht hinten am Kopfteil mit einem Joystick und geht dann dabei. Und ja, taugen die Dinger was? Es kommt so ein bisschen drauf an. Also es liegt echt an der Krankenhausarchitektur. Hat man kleine Gänge, lange Wege und gerade auch deutsche Krankenhäuser unterscheiden sich da massiv. Also das kleine Wald- und Wiesenkrankenhaus hat kürzere Wege als ein riesiges Uniklinikum und da werden ganz andere Anforderungen gestellt an Bedmover. Und deswegen, es kommt ein bisschen drauf an. Wir haben in den Tests gesehen, es gibt viele Hersteller, die aus externen Bereichen kommen, aus dem Flughafen, aus der Logistik und versuchen dann ihr Produkt, ihr Bedmover an den Krankenhausbereich quasi zu adaptieren. Da haben wir gemerkt, das klappt eigentlich nicht gut. Es sind viele Sachen, die nicht durchdacht worden sind. Ein Hersteller, der auch gleichzeitig der Testsieger war, der hat das quasi von Beginn an, das Produkt ist nur für Krankenhausbetten, nur fürs Krankenhaus und da hat man gemerkt, der hat sich deutlich mehr Gedanken gemacht, wie kann man ein gutes Produkt designen.
Weil man mit dem Bett auch um die Ecken kommt oder wenn es mal schmaler wird oder wieso?
Genau, ein Riesenpunkt sind zum Beispiel Fahrstühle. Also Fahrstühle sind ja so schon Probleme in Krankenhäusern, sind meistens klein, außer jetzt in den Neubauten. Und es ist so schon eng und wenn man sich dann noch vorstellt, man hat noch einen halben Meter oder teilweise ist ja auch einen Meter lang der Bedmover dran, man kommt einfach nicht in die Fahrstühle. Und Bedmover sind teuer und wenn man sich dann vorstellen muss, man müsste eine Etage höher und man kommt mit dem Bedmover nicht rein, heißt das, ich brauche auf der nächsten Etage auch wieder einen Bedmover. Ansonsten fahre ich nur ein bisschen, das sind dann in den Fahrstuhl und dann das Ende. Und das ist schon ein Riesenhindernis. Also ein Bedmover kostet teilweise so viel wie ein Kleinwagen. Natürlich, wenn man eine große Menge abnimmt und dann ist es mit dem Preis nicht ganz so durchsichtig, aber sie sind teure Produkte und deswegen wird es da schwierig. Und die besagte Firma hat zum Beispiel den Bedmover so kompakt und klein gebaut, dass er eigentlich in den meisten Fahrstühle mit reinpasst. Und das ist schon ein Riesenvorteil. Ein zweiter praktischer Punkt ist auch, dass man mit dem Produkt seitwärts verfahren kann vom Fahrstuhl. Also Pflegekräfte kennen das wahrscheinlich in den meisten Krankenhäusern. Man drückt auf den Knopf und jetzt kommt einer von den 3 oder 4 Fahrstühlen, geht auf und dann muss ich mich relativ schnell davor bewegen mit meinem Bett und mit meinem Bedmover. Und wenn ich dann nicht parallel quasi verschieben kann, sondern muss erst wieder zurückfahren, vor, zurück, vor, zurück. Das ist zusätzlicher Stress, den will keiner. Und
dann hat unten schon wieder Heike gedrückt und das Ding ist weg.
Genau.
Was man aber auch nicht vergessen darf oder was auch ein gutes Ergebnis ist bei uns, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, den perfekten Bedmover zu finden. Denn andere Bedmover waren wieder gut dafür geeignet, über lange Flure geradeaus zu fahren. Da war der zum Beispiel dann nicht so gut. Das heißt, es hängt wirklich davon ab, wie ist das Krankenhaus, die Einrichtung gestaltet und welcher Bedmover passt dazu.
Man muss dann also genau wissen, was brauche ich jetzt? Das heißt, man kann es ja eigentlich nur mit einem guten Testergebnis dann eben herauslesen. Muss man jetzt auf das Stockwerk wechseln oder muss man oft hin und her fahren auf einen langen Gang? Und was macht man eigentlich, wenn man beides braucht? Man kann ja nicht drei verschiedene Bedmover sich umschnallen.
Genau, dafür bilden wir immer unterschiedliche Kategorien und dann kriegen die auch immer unterschiedliche Teilnoten, beziehungsweise wir beschreiben das auch in der Broschüre. Und die Idee ist dann, dass die Krankenhäuser, die Gesundheitseinrichtungen hingehen, sich die Broschüre angucken, gucken, okay, wo sind die einzelnen Stärken und Schwächen der Bedmover. Und dann empfehlen wir auch, und das schreiben wir auch immer in unseren Broschüren, dass die Kliniken trotzdem die Bedmover noch testen, dass sie sich dann ein, zwei, von denen sie denken, dass sie gut zu der Klinik oder zur Klinikarchitektur passen, einladen, also beziehungsweise Probestellungen bestellen beim Hersteller und dann auch nochmal selber vor Ort testen und dann auch vor allen Dingen die Pflegekräfte oder diejenigen, die dann die Bedmover bedienen, auch mitentscheiden lassen, welches Produkt bevorzugt wird.
Ihr habt also auch wirklich in Kliniken, in Krankenhäusern vor Ort getestet, damit das eben auch wirklich dann echte Rahmenbedingungen gibt. Sind das alles auch wissenschaftliche Rahmenbedingungen gewesen?
Eigentlich immer beides. Also wir versuchen immer so den Spagat von Standardisierbarkeit, dass man diese Tests auch theoretisch wiederholen könnte und es kommt das Gleiche bei raus. Aber auch, dass wir es so nah wie möglich am späteren Einsatz machen. Also es bringt nichts, wenn wir jetzt irgendwie einen verrückten Labortest machen würden, der mit der Realität nichts zu tun hat. Das heißt, es ist für uns immer wichtig, dass wir vor Ort testen, wenn es geht. Und immer, was haben wir noch nie anders gemacht, eigentlich mit Pflegekräften, mit den späteren Nutzern, weil deren Meinung interessiert uns eigentlich am meisten. Meistens 50% der Note ist, wie finden die tatsächlichen Anwender die Produkte? Das ist auch das Ziel vom BGW-Test. Wir wollen eigentlich quasi den Anwendern Gehör schaffen. Also was ist gut, was sind tolle Features, was sind gute Produkte, damit eben nicht nur der Preis nachher entscheidet.
Du hast ja eben schon gesagt, es gibt jetzt nicht so den Perfekten, der irgendwie alles kann. Es kommt auf die Situation drauf an. Hat ein Gerät auch richtig geloost?
Geloost in dem Sinne, das Klinikum, den wir getestet haben, das war in Bochum, es war relativ verwinkelt unten. Und das war halt einer mit einem Joystick hinten draufstehen, der kam auch aus dem Flughafenbereich. Und da kann man sich so vorstellen, da sind die Wege ja eher sehr, sehr breit und es geht viel geradeaus. Der hat viel Spaß gemacht, aber dieser Bedmover war auch dafür verantwortlich, dass wir einige Macken an den Türen gemacht haben. Wir haben eine Türklinke abgefahren. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das dazu sagen dürfen, aber doch bestimmt. Wir haben also
getestet, das wollen wir wissen.
Ja, wir haben getestet, ja genau. Also eine Türklinke musste dran glauben, die wurde abgefahren. Und man muss auch immer noch vom Hintergrund halten, dass da eigentlich ja Patienten drin waren. Also bei unserem Test war eine Patientenpuppe drin, die wog auch so viel wie ein Patient, ein richtiger. Aber diese Maschine war viel zu wild. Auch einfach nicht gut an Krankenhausbetten angepasst, das muss man sagen. Die Halterung, das war alles wackelig. Die Maschine war eigentlich zu stark und es war noch nicht durchdacht. So hat sie quasi geloost, wurde auch letzter im Test. Und das ist, was ich anfangs schon mal gesagt hatte. Viele Hersteller kommen aus anderen Bereichen, wollen dann in den Gesundheitsmarkt rein und passen ihre Produkte einfach noch nicht gut genug an die tatsächlichen Nutzeranforderungen an.
Das ist aber tatsächlich krass, weil hier geht es ja auch um Menschenleben und eben auch um die Beschäftigten, die eben natürlich aufpassen müssen, dass hier das Leben geschützt ist und auch ihr eigenes beim Arbeiten. Deswegen ist es ja ganz wichtig, dass da getestet wird.
Ganz genau. Man muss natürlich sagen, die Anwender, die sind ja nicht dumm. Wenn die Produkte schlecht sind, dann nutzen sie die nicht. Und das ist auch das, was wir jetzt so langsam auch so erfahren. Also wir sind ja gerade so ein bisschen auf Werbetour. Letzte Woche waren wir auf der A&A und haben Bedmover vorgestellt, also unsere Testerkenntnisse. Und da waren auch einige Vertreter von Krankenhäusern dabei und die haben uns Ähnliches berichtet. Die meinen auch, ja, wir haben das und das Modell, bei uns steht es nur in der Ecke rum, weil wir die gleichen Erkenntnisse gesammelt haben wie ihr bei eurem Test. So schade, dass es euren Test noch nicht vorher gab. Andere erzählen uns jetzt, dass deren Boden kaputt gegangen ist, weil die Bedmover teilweise so schwer sind und die Rollen so klein, dass die Punktlast zu hoch ist.
So kommt man dann auch irgendwann ins nächste Stockwerk runter, ne? Mal keinen ja, Fahrstuhl
genau.
mehr.
Ja, die haben jetzt quasi sich schon ein Schienensystem selbst gebaut. Ja, so ist es dann halt. Also das Gute ist, Patienten werden eigentlich nicht gefährdet, weil die Anwender immer aufpassen, dann werden die Produkte halt nicht mehr benutzt. Aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, weil das wirklich hohe Investitionssummen sind. Und die Idee der Produkte, also von Bedmover, ist ja auch wirklich gut. Wir haben die Muskelbelastung beim normalen Schieben gemessen und dann die Entlastung durch die Bedmover. Und wir haben durch die Bank weg gesehen, dass die Entlastung richtig gut ist. Also Bedmover bringen wirklich was. Es sind super gute Produkte, aber die müssen halt zu der Architektur passen. Und deswegen ist es wichtig, dass man die testet und vor allen Dingen zusammen mit den Nutzern.
Also halten wir fest, es gibt noch nicht das perfekte 1-Plus-Gerät, aber es gibt schon sehr, sehr gute, die auch dann viele Arbeiten entlasten können. Und es ist eine große Hilfe, mit eben genau diesen Geräten zu arbeiten. Aber der beste Bedmover nützt einfach nichts, wenn die Krankenhausarchitektur krass im Wege ist. Das kann man dann irgendwann mal komplett vielleicht neu denken, von A bis Z. Wir sind beim nächsten Test. Nun stehen bei uns Sicherheitsgeräte und Abwurfbehälter auf dem Prüfstand, also so Instrumente mit einem Sicherheitsmechanismus. Wer im Gesundheitsdienst täglich mit spitzen Kanülen und Nadeln arbeitet, der läuft Gefahr, sich zu verletzen. Bei der Blutentnahme oder beim Legen von Gefäßzugängen muss es praktisch und sicher sein. Und trotz Abwurfbehältern erfasste die BGW im Jahr 2023 rund 45.000 Stich- und Schnittverletzungen im Klinikalltag. Das ist viel zu viel Stichelei. Scharfe und spitze Gegenstände werden immer in diese knallgelb-roten Abwurfbehälter geworfen, haben wir alle schon gesehen. Die sind ja aus hartem Plastik. Warum geht dennoch so viel schief beim Handling und der Entsorgung von Spritzen?
Ja, Nadelstichverletzungen sind immer noch ein Riesenthema in Gesundheitseinrichtungen. Du hast es gerade gesagt, die 45.000 Stichverletzungen. Die klingen erstmal noch gar nicht so viel. Es wird aber nochmal schlimmer, wenn man sich über diese Stichverletzung tatsächlich eine Infektionskrankheit wie HIV holt. Und letztendlich ist es so, dass es genau deswegen Sicherheitsgeräte gibt. Das ist vielleicht nochmal wichtig als Hintergrund. Die haben einen Sicherheitsschutz auf der Nadel. Das heißt, wenn man zum Beispiel mit den Produkten arbeitet, sollte man sich eigentlich nicht mehr stechen können, wenn man mit der Arbeit fertig ist. Du hast gerade die Entsorgung angesprochen. Das ist tatsächlich, da läuft noch einiges nicht ganz richtig. Wir haben da zum Beispiel natürlich die Eimer, die an sich stichfest sind. Probleme sind aber zum Beispiel die Deckel, die sich nicht richtig fest verschließen lassen und gegebenenfalls auch die Füllhöhe, die missachtet wird. Das heißt, wenn zu viele Nadeln in einem Abwurfbehälter drin sind, können die rausgucken und man sticht sich oder der Eimer kippt um, die Nadeln liegen auf dem Boden und dann hat man auch wieder das Problem, dass gegebenenfalls ungesicherte Nadeln auch noch auf dem Boden liegen und man sie aufheben muss. Das ist letztendlich so das Problem bei der Entsorgung, was einen großen Anteil von Nadelstichverletzungen auch begünstigt oder beziehungsweise dort passieren die. Es gibt aber auch immer noch die Gründe, wie ein Patient bewegt sich zu schnell zum Beispiel oder er ist sehr aufgeregt, man schwitzt vielleicht auch, man hat Stress, dass es auch in diesen Situationen auch noch zu Nadelstichverletzungen kommen kann.
Also wenn der Behälter schon wieder zu voll ist, da ist der Spargedanke falsch, lieber rechtzeitig weg mit dem Teil. Ne?
Ja, und auf gar keinen Fall nachdrücken.
Also das sollte man.
Ich mach mal auf und setz mich drauf.
So, ja, das geht noch runter. Ja, aber krass auf jeden Fall. Gerade eben mit den möglichen Infektionen, die dann eben natürlich auch sehr gefährlich sein können. Also mit dem Wort Venenverweilkanülen, da würde ich alle beim Scrabble platt machen. Für medizinisches Fachpersonal ist der Umgang damit Routine. Und eure Testergebnisse, die zeigen jetzt, dass einige dieser Produkte Mängel aufweisen, die können dann zu Stichverletzungen und auch zu Infektionen führen. Was ist denn da eben besonders schlecht? Der Deckel geht gleich ab, oder wie?
Das hatten wir auch, dass wir tatsächlich den Sicherheitsmechanismus einfach wieder ablösen konnten von der Kanüle, was so natürlich nicht sein sollten. Was wir aber auch festgestellt haben, gerade bei den Venenverweilkanülen gibt es aktive Sicherheitsmechanismen, die muss die Pflegekraft aktiv aktivieren, quasi deswegen aktiv. Und es gibt passive Sicherheitsmechanismen, die, wenn man jetzt die Kanüle aus der Vene zieht, automatisch auf die Nadel kommen. Und da haben wir eigentlich zwei Sachen herausgefunden, die für die Praxis sehr, sehr wichtig sind. Das ist zum einen bei den aktiven Sicherheitsmechanismen, auch wenn letztendlich die Pflegekräfte wissen, dass sie den noch aktivieren müssen, es wird sehr, sehr oft vergessen. Das heißt, dann liegen diese Nadeln nicht gesichert rum, zum Beispiel, wenn man sie nicht direkt entsorgt, was auch ein Fehler ist. Und es kann wieder zu Stichverletzungen kommen. Das heißt, bei diesen Produkten, wenn man sie schon einkauft, ist Schulung sehr, sehr wichtig, dass man sagt, ihr müsst sie aktivieren und das funktioniert so. Wir haben aber auch etwas herausgefunden, was letztendlich wir auch so nicht erwartet hatten, dass die passiven Sicherheitsmechanismen nicht bei allen Produkten ausgelöst haben. Das heißt, wir kamen da in die Situation, dass eine Pflegekraft letztendlich vielleicht ein falsches Sicherheitsgefühl hat, weil die Nadel ist dann nicht gesichert. Und diese Produkte, anders als die aktiven Venenverweilkanülen, kann man danach ja nicht noch sichern. Das heißt, man hat keinen Mechanismus, den man aktiv drauf machen kann und somit bleibt sie letztendlich ungesichert.
Wie und wo und unter welchen wissenschaftlichen Rahmenbedingungen habt ihr denn getestet?
Anders als bei den Bedmovern, wo wir in einem Krankenhaus getestet haben, haben wir die Sicherheitsgeräte, also die Venenverweilkanülen, Blutentnahmesysteme und die Abwurfbehälter in einem Labor getestet, nach standardisierten Abläufen. Das heißt, bei den Venenverweilkanülen sah das jetzt so aus, dass wir Pflegekräfte eingeladen haben in das Labor und sie haben dann eine Venenverweilkanüle gelegt und wurden dabei im Labor von zwei Versuchsleitungen beobachtet, ob sie letztendlich das Produkt gut bedienen können. Die Venenverweilkanüle wurden da zur Standardisierung auch immer in einem Dummyarm gelegt mit Kunstblut, sodass alles relativ realitätsnah aussah. Es war aber in einem Labor nach standardisierten Prozessen, standardisierte Fragebögen, um letztendlich auch zu sagen, wie zufrieden war man mit der Arbeit.
Hört sich auch sehr aufwendig an, da fließt sogar Kunstblut. Was sollte sich jetzt ändern? Sollten Hersteller ihre Produkte verbessern? Was ist da rausgekommen bei dem Test?
Nochmal zum Thema Aufwand. Wir hatten insgesamt 53 Produkte, die wir getestet haben. Das heißt, es war auch so aufwendig, dass wir einfach eine relativ große Produktvielfalt hatten. Was muss sich ändern? Bei den Venenverweilkanülen kann man letztendlich sagen, dass wir empfehlen würden, nur passive Sicherheitsgeräte zu kaufen, weil die aktiven aktiv aktiviert werden müssen, was auch vergessen werden kann. Das heißt, man hat mehr Sicherheit. Und bei den passiven Sicherheitsmechanismen ist es so, dass wenn man diesen hat, dass man darauf achten sollte, dass er auch wirklich auslöst. Das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte.
Und gab es irgendjemanden, der da total überzeugt hat?
Ja. Also man muss sagen, das klang jetzt vielleicht alles sehr, sehr negativ. Also wir haben.
Frage nochmal nach. Ich denke an die ganzen Stichwunden beim Krankenhauspersonal.
Ja. Tatsächlich gab es auch Produkte, die sehr, sehr gut waren und sehr gut abgeschnitten haben, wo der Sicherheitsmechanismus immer ausgelöst hat. Und wir gucken uns ja auch den kompletten Arbeitsprozess an. Vom Auspacken des Produktes bis zum Wegwerfen des Produktes. Und da hatten wir auch Produkte, da ließen sich die Verpackungen leicht öffnen. Sie ließen sich leicht wieder wegschmeißen in den Abwurfbehälter. Also wir hatten auch sehr gute Produkte. In dem Fall gab es aber tatsächlich auch Produkte, die wir als mangelhaft bewertet haben, aufgrund dieser Sicherheitsrisiken.
Also das heißt, es ist auf jeden Fall für das Krankenhauspersonal eine gute Nachricht, dass hier eben auch sehr viel gutes Material vorhanden ist.
Auf jeden Fall, aber auch da wieder selbst ausprobieren und gucken, ob man damit klarkommt und auch gucken, ob man den Mechanismus versteht. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass da, auch wenn das ein Produkt ist, wo man vielleicht sagt, ach, das muss doch jetzt nicht geschult werden, das ist doch euer Handwerk, nutzt die Venenverweilkanüle, dass man da auch sagen kann, man muss auch da eine Schulung geben und sagen, es hat einen Sicherheitsmechanismus und der funktioniert so. Und nochmal wirklich sensibilisieren, legt Kanülen nicht spitz ab. Das sind eigentlich so wichtige Punkte.
Thema Schulung ist ein spannender Punkt. Bei den Venenverweilkanülen haben wir viel diskutiert auch. Sollen wir die Pflegekräfte, die bei uns die Tests machen, schulen oder sollen wir sie nicht schulen? Die Hersteller sagen, natürlich müsst ihr die schulen. Alle Praktiker haben quasi gesagt, eigentlich finden diese Schulungen in der Praxis nicht statt. Und dadurch, dass sich auch gerade die Pflege so dynamisch wandelt, es gibt viel mehr Springer, es gibt Springdienste, die quasi in eine neue Situation geworfen werden, neue Produkte. Und dadurch, was Lorenz auch schon gesagt hat, der Markt so vielfältig ist und es gibt so viele Produkte, muss man einfach davon ausgehen, dass manche Pflegekräfte wöchentlich, monatlich neue Produkte sehen, mit denen sie vorher noch nie gearbeitet haben. Und da ist es eben so schwierig, wenn man die sagt, wir müssen jetzt hier zwingende Schulungen machen, es ist in der Praxis kaum umzusetzen, aber es ist trotzdem irgendwie wichtig. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den wir eigentlich kommunizieren müssen. Auch da ist Schulung wichtig, auch wenn es die Pflegekräfte vielleicht auch im Alltag in der Hektik ja nicht so richtig sehen.
Guter Tipp nochmal und ich muss jetzt noch zwei Wortwitze hier abfrühstücken, die einfach bei diesem Thema wunderbar passen. Eure Tests waren also sehr stichhaltig, ne? Kann man so sagen. Und was ist eigentlich, wenn zwei gleich getestet waren bei so 53 verschiedenen und dann sind dann welche zwei gleich auf? Ging es dann nochmal für die ins Stechen? Aber jetzt muss ich aufhören.
Ja, die merke ich mir. Also wir präsentieren die Ergebnisse auch oft.
Nehme ich mit. Hau raus.
Ja, hau raus. Ja.
Ich habe mal im Krankenhauszimmer 38 Grad gemessen. Keine Klimaanlage. Fenster öffnen bei einem Glutsommertag. Keine Option. Und was für Patienten und Patientinnen schon sehr belastend ist, ist für klinische Angestellte ebenfalls nicht angenehm. Und die sind ja den ganzen Sommer am Start. Die Klimakrise, die wird in den nächsten Jahren das Gegenteil von einer Abkühlung bereithalten. Was also machen? Zig Ventilatoren aufstellen, die dann auch noch eine Stolpergefahr darstellen? Nee, keine gute Idee. Abkühlung versprechen Kühlwesten. Sind die Teile wirklich praxistauglich? Die BGW hat hier 10 marktrelevante Kühlwesten untersucht. Was muss man bedenken, wenn man Kühlwesten in Kliniken oder Pflegeeinrichtungen einsetzen möchte?
Tatsächlich mehr, als wir auch selbst dachten. Zum einen, Kühlwesten bringen schon was, aber der Aufwand ist doch höher, als wir dachten auch. Und prinzipiell lassen sich Kühlwesten, gibt es 2 Arten von Kühlwesten. Es gibt Verdunstungswesten, vielleicht wie der Name schon sagt, man tränkt die in Wasser, die Westen tatsächlich. Manche Hersteller sagen auch unterm Wasserhahn, aber da sagt dann der Krankenhaushygieniker, die Krankenhaushygienikerin, die eigentlich schon der größte Feind der Kühlweste sind. Das geht nicht, das heißt, man muss ein Wasserbad nehmen, tränkt die Westen da drin, dann trägt man sie und dann quasi, man hat ein zusätzliches Schweißdepot und kühlt so den Körper. Die anderen Kühlwesten, das sind sogenannte PCM-Westen, muss man sich vorstellen wie Kühlpacks einfach. Also die kommen aus dem Kühlschrank, kommen aus der Gefriertruhe, legt sie an und kühlt den Oberkörper. Und was muss man bedenken? Man muss sehr viele vorrätig haben, von den PCM-Westen zum Beispiel, viele in unterschiedlichen Größen. Das ist ein Problem und das größte Problem ist tatsächlich die Hygiene und zwar die Desinfizierbarkeit. Und ich weiß nicht, ob ich schon vorweggreife, aber da hatten wir eigentlich nur ein Produkt, was wirklich überzeugen konnte.
Hygiene können wir gleich nochmal klären, das ist bestimmt ein Riesenkiller, aber beeinflussen Schutzkittel und Arbeitskleidung auch die Kühlleistung? Also behindern auch Kühlwesten dann Arbeitsabläufe und Pflegeprozesse? Man hat da ja ein bisschen was umgeschnallt.
Das ist eigentlich perfekt zum Thema Hygiene, was du gerade angesprochen hast.
Okay, machen wir jetzt doch die Hygiene sofort.
Ja, wir kommen da nicht von weg. Denn letztendlich, als wir uns auch mit dem Thema beschäftigt haben und wir dachten, ach, wir gucken uns mal Kühlwesten an, weil es wird tatsächlich immer heißer und die Belastung durch Hitze ist vor Ort da. Da kann man sich nicht vor verstecken. Das heißt, da gibt es auch immer wieder Fragen. Dachten wir uns, ach, wie schon Nils meinte, wir gucken uns mal Kühlwesten an. Das kann doch nicht so schwierig sein. Und dann kommen genau diese Fragen. Trägt man denn die Kühlweste unterm Kasak? Trägt man sie überm Kasak? Was machen wir, wenn wir Isolationskittel jetzt dabei haben? Und wem gehört die Kühlweste eigentlich? Trage ich sie überm Kasak? Ist es eigentlich Arbeitskleidung? Das heißt, da ist Hygiene ein Riesenthema. Trage ich sie unterm Kasak? Könnte man auch sagen, okay, es ist ein privater Gegenstand, der auch zu Hause gewaschen werden könnte. Das heißt, letztendlich ist die Tragweise, kann eine Lösung für das Hygienethema sein. Wir haben uns dann in Funktionstests angeschaut, ob erstmal die verschiedenen Tragweisen die Kühlleistung auch beeinflussen. Das heißt, wir hatten da einen thermischen Dummy, der schwitzen konnte. Das klingt jetzt wirklich verrückt, aber dieser Dummy kann schwitzen, er kann eigentlich auch gehen und mit dem kann man sehr, sehr standardisiert messen, wie gut ist jetzt die Kühlleistung dieser Kühlwesten. Und wir haben diesem Dummy immer ein T-Shirt angezogen, ein Funktions-T-Shirt, wo dann entweder die Kühlweste drauf kam oder der Kasak und haben geschaut, wie sind jetzt die Kühlleistungswerte und konnten da sehen, dass Kühlwesten am besten gekühlt haben, wenn man sie unterm Kasak trägt. Und das war natürlich wirklich gut zu wissen, dass man sie unterm Kasak tragen kann, denn letztendlich muss man sie dann nicht nach Standards des Krankenhauses auch reinigen. Also das war, letztendlich konnten wir da aufatmen, zumindest wenn man eine Empfehlung für Kühlwesten geben möchte. Schutzkittel ist ein ganz anderes Thema. Nils meinte gerade die Verdunstungswesten, die auch mit Wasser funktionieren. Da konnten wir messen, dass sie unterm Schutzkittel -97% der Kühlleistung hatten. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass sie unterm Schutzkittel nicht mehr funktioniert haben. Anders als die PCM-Westen, da waren das dann so -12% der Kühlleistung unterm Schutzkittel, dass man die auch unterm Schutzkittel tragen kann.
Interessant. Und welche organisatorischen Maßnahmen sind noch notwendig, um Kühlwesten effizient einzusetzen?
Das ist ein Riesenthema nochmal für die Infrastruktur. Das heißt, Nils hat es ja gerade schon angesprochen, wir haben die PCM-Westen und die Verdunstungswesten. Das heißt, man braucht entweder eine Wanne und Platz, um die Kühlwesten erstmal auch nass hinzubekommen, auch unter hygienischen Ansprüchen. Oder man braucht letztendlich auch Kühlschränke, wo die Kühlwesten gelagert sind, damit sie dann, wenn man sie benötigt, auch gekühlt sind und man sie auch einsetzen kann.
Ja, und man muss sich vor allen Dingen genau Gedanken machen, wo und wann möchte man die einsetzen. Aber das sind jetzt keine Produkte, die man jetzt 8 Stunden am Tag in der ganzen Schicht einsetzt. Also auch gerade bei nassen Kühlwesten kann man sich das vorstellen. Die haben zwar ein besonderes Vlies, dass sie quasi auf der Haut sich nicht nass anfühlen, aber nass sind. Also quasi nach außen sicken sie trocken, aber haben so ein innenliegendes Wasserspeicher. Aber trotzdem fühlen die sich nicht so an, dass man darin wirklich 8 Stunden lang seinen Tag verbringen möchte. Das heißt, man wird diese Westen immer eher punktuell einsetzen. Mal so für eine Stunde, mal für 2 Stunden. Einfach, wenn man merkt, okay, es ist jetzt hier Mittagshitze. Ich muss jetzt im Südflügel arbeiten, da ist die Isolierung eh schlecht. dann muss man die einsetzen. Das heißt, auch nur dort brauchen wir eigentlich wirklich dann diese Infrastruktur auch. Das heißt, man muss sich als Gesundheitseinrichtung schon am Anfang Gedanken machen, wann soll die eingesetzt werden, von welchen Leuten und wie sind auch die Abläufe.
Ich wollte euch ja fragen, was ist bei eurem Test herausgekommen, aber eigentlich habt ihr mir gerade gesagt, Kühlwesten sind ungeeignet. Du brauchst riesengroße Kühlschränke, du brauchst Wannen, es ist überhaupt nicht richtig hygienisch, dann ist es auch noch nass, sie gehen nicht die ganze Zeit. Das ist schon schwierig. War euch das vorher auch so bewusst, dass das quasi nicht so hilfreich ist mit Kühlwesten?
Nee, das war uns so nicht bewusst. Ich würde auch tatsächlich gar nichts so hart da sein, sondern es gibt auch Einsatzmöglichkeiten, wo Kühlwesten eine kurzzeitige Lösung sein können. Nils hat das ja gerade angesprochen, dass man sie mal für eine Stunde trägt, wirklich in einem Bereich, wo man sonst keine Maßnahmen ja durchführen kann. Also wir sind ja auch ein BGW-Podcast, immer nach den TOP-Maßnahmen, also technisch, organisatorisch und personenbezogen, uns die Maßnahmen anschauen müssen. Kühlwesten letztendlich sind eine P-Maßnahme und somit eigentlich schon mal untergeordnet. Das heißt, technische Lösungen sollte man vorziehen. Jetzt ist es aber so, dass man so technische Lösungen wie zum Beispiel Begrünung oder Jalousien, Klimaanlagen gegebenenfalls, auch wenn man darüber diskutieren kann, nicht von heute auf morgen umsetzen kann. Das heißt, man braucht Geld, das ist eine hohe Investition, man braucht Bauzeit und da kann eine Kühlweste letztendlich Hitzespitzen in einem Bereich, wo man gerade sonst nichts machen kann, tatsächlich, da können die Entlastung bringen. Das heißt, das haben unsere Tests auch gezeigt, die haben eine Kühlwirkung, sie haben auch eine Kühlwirkung unterm Kasak, man kann sie tragen, wenn man keine andere Möglichkeit hat und wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat, wie bauen wir das in unseren Krankenhausalltag ein? Also das sollte man vorab klären, Kühlwesten kaufen, gegebenenfalls noch einen Kühlschrank hinzustellen und sagen, jetzt habe ich das Thema Hitze gelöst. Das ist falsch, das geht nicht.
Also Kühlwesten können ein Brückenelement sein. Die Sommer bleiben heiß, da muss man auf jeden Fall jetzt strategisch vorgehen, planen, eventuell umbauen und solange schnallt man sich dann bei bestimmten Stoßzeiten, bei bestimmten Arbeiten eine Kühlweste um.
Genau, also sie sind definitiv nicht die Lösung. Und auch wenn viele Hersteller auch gerade von, machen ein relativ aggressives Marketing, es so verkaufen, als wäre mit Kühlwesten das Leben maximal besser, das ist es nicht. Also Lorenz hat schon gut gesagt, das sind Kühlspitzen zu reduzieren, ist geeignet, aber es löst jetzt nicht das Hitzeproblem, leider.
Ist bei euren ganzen Tests eigentlich auch mal was schiefgelaufen? Ist irgendwas Besonderes passiert?
Also schieflaufen im Sinne von, wir wissen, das ist auch das Spannende für uns, wir wissen auch nie so richtig, was passiert. Und ich hatte es ja einmal gesagt, dass die Nutzer, die Pflegekräfte ja auch Produkte testen, die sie selbst nicht kennen, quasi auch das erste Mal benutzen. Und dann machen sie meistens auch relativ witzige Sachen, also von Filter, die versucht werden, in Öffnungen von Geräten zu stecken. Und auf die Idee wären wir im Leben nicht gekommen. Und auch da müssen wir dann immer abwägen quasi, unterbrechen wir das jetzt? Kann da was kaputt gehen? Oder ist es wirklich auch so schlecht designt, dieses Produkt, dass dieser Filter da reinpassen würde oder so. Also wenn es bei uns passiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so gering, dass es irgendwo auf der Welt auch passiert. Und das ist dann für uns eigentlich immer relativ witzig, was da so passiert. Und Uwe hatte es ja auch erzählt, also wenn dann da eine Türklinke abgefahren wird oder generell, ja, sanierungsbedürftig haben wir es jetzt nicht gefahren, aber
dieses Krankenhaus hat den Test bestanden, aber es ist leider nicht mehr einsetzbar. Es ist kaputt, ja, aber für das nächste geht es dann wieder so. Ja, ist ja auch spannend zu sehen, wie dann eben die ganzen Testerinnen und Tester da irgendwas machen. Und die machen dann ja eben auch Dinge, auf die kommt man gar nicht. Da hat man so viele Faktoren bedacht, aber dann ist es halt einfach so, der Faktor Mensch ist unkalkulierbar und dann muss ja auch das Produkt eben genau das am Ende aushalten, was auch immer da jetzt passiert.
Also lustig finde ich tatsächlich oft auch die probanden Kommentare, weil die einfach auch sehr ehrlich sind und mit diesen ehrlichen Kommentaren kann man dann auch wirklich gut arbeiten. Also wir hatten Krankenhausbetten, dann sagt eine Pflegekraft, das sind die Seitengitter aus der Hölle. Und damit kann man gut arbeiten, weil sie einfach
kann
so
ich mir
schwierig,
vorstellen, weißt du genau, was es ist jetzt.
so schwierig zu bedienen sind, dass diese Person auch einfach nicht mehr weiter weiß. Oder wir hatten auch Lifter mal mit dabei. Da hat sich einfach ein großes Stück vom Lifter gelöst und die Pflegekraft hatte einen Knüppel in der Hand und meinte auch so, ja, was mache ich denn jetzt? Also das gibt's immer wieder die Situation, die natürlich erstmal lustig sind, die uns aber sehr, sehr viel über ein Produkt auch aussagen und auch darüber aussagen, worauf man achten sollte bei den Medizinprodukten.
Und es macht auch was mit den Herstellern. Also ein Kern von BGW-Test ist ja natürlich auch, dass wir die Ergebnisse dann immer den Herstellern spiegeln. Und das kommt ja auch sehr gut an. Und es ist natürlich was anderes, wenn wir sagen, Seitengitter, das ist hakelig, das ist nicht so gut. Oder wenn wir sagen, hier die Pflegekräfte, die wir gefragt haben, gesagt, das sind die Seitengitter aus der Hölle. Und das zeigt denen natürlich auch so, ah, okay, das ist jetzt nicht nur eine Meinung von diesen beiden Testfritzen hier, sondern das sind die Zielgruppe, die erreichen wollen, sagen, eure Seitengitter kommen aus der Hölle. Das ist dann für uns auch echt wertvoll.
Wenn ihr mehr zu den BGW-Tests wissen wollt und zu den zentralen Erkenntnissen aus dem Produkttest, ja, dann klickt die Links in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Vielen Dank, ihr beiden, Lorenz Müller und Dr. Nils Hinricher, beide von BGW-Tests. Das war sehr erhellend.
Danke, Ralf.
Danke, Ralf. Vielen Dank.
Alle Herzschlagfolgen gibt es übrigens auch überall, wo es Podcasts gibt und auf www.bgw-online.de/podcast. Dort findet ihr auch alle Folgen zum Nachhören. Über 130 sind das mittlerweile. Können wir auch mal einen Test unterziehen. Könnt ihr machen, indem ihr sie euch jetzt anhört. Die nächste Folge, die kommt wie immer in 2 Wochen. Wenn ihr den Podcast abonniert, seid ihr automatisch mit dabei. Bis dahin, bleibt gesund.
Herzschlag für ein gesundes Berufsleben. Der BGW-Podcast.